Deutschlandfunk. Der Tag.
Bosnien-Herzegowina könnte der nächste Krisenherd mitten in Europa werden. Ein alter Krisenherd, der gerade wieder neu zu entflammen droht, 26 Jahre nach dem Ende des Bosnienkriegs. Warum und was das für Auswirkungen für uns haben könnte, darüber sprechen wir gleich. Außerdem, kaum ist er neuer Finanzminister, muss Christian Lindner seinen ersten Nachtragshaushalt durch den Bundestag bringen und der sieht gleich mal 60 Milliarden Euro Mehrausgaben vor. Wie das zusammenpasst, auch darüber sprechen wir gleich in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 13.12.2021. Ich bin Philipp May. Hi. Ein Krieg mitten in Europa, das ist noch gar nicht so lange her. In den 90er Jahren, die Jugoslawienkriege, insbesondere der Krieg um Bosnien-Herzegowina. Über 100.000 Menschen starben damals bis zum Abkommen von Dayton. 1995 war das. Seitdem ist es einigermaßen ruhig, doch jetzt bröckelt der Frieden wieder enorm. Experten sagen, so groß wie jetzt war die Gefahr in den letzten 20 Jahren eigentlich nie. Deswegen habe ich mir einen absoluten Experten in die Leitung geholt, Srdjan Govedarica, Korrespondent im ARD-Studio Südosteuropa in Wien. Hi Srdjan.
Hi, guten Tag.
Du, der Reihe nach, Bosnien-Herzegowina ist kompliziert. Wie ist das Land seit 1995 aufgegliedert?
Ja, die Kurzfassung ist schon richtig. Es ist kompliziert. Ja. Ich kann das mal so beschreiben. Bei den letzten allgemeinen Wahlen in Bosnien und Herzegowina haben wir Schaubilder für unsere Internetseite zeichnen müssen, um zu erklären, wofür da genau abgestimmt wird. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass Bosnien und Herzegowina aus verschiedenen Landesteilen besteht. Auf der einen Seite die Republika Srpska und auf der anderen Seite die Föderation Bosnien und Herzegowina, die jeweils rund 50% des Territoriums bekommen haben nach dem Krieg. Die Föderation Bosnien und Herzegowina besteht zusätzlich auch noch aus 10 Kantonen. Es gibt einen weitgehend unabhängigen und dem Gesamtstaat unterstellten Distrikt Brčko. Es gibt auch noch einen Gesamtstaat mit gesamtstaatlichen Institutionen, die sowas wie ein normales Funktionieren des Staates Bosnien und Herzegowina garantieren sollen. Also es ist ein wahnsinnig kompliziertes Gefüge, das tatsächlich auch, sagen Politikwissenschaftler, zu den kompliziertesten der Welt gehört.
Und trotzdem hat es die letzten 26 Jahre einigermaßen funktioniert. Wie hat es genau funktioniert?
Naja, man kann mit dem Positiven erstmal beginnen. Es wird nicht mehr geschossen. Seit 1995 ist Frieden in Bosnien und Herzegowina. Man muss aber auch sagen, da hört es mit dem Positiven eigentlich auf. Das Land ist seitdem im Prinzip in einem ständigen Aneinanderreiben dieser drei Ethnien, die das Land bilden, der sogenannten konstitutiven Völker, um die sich alles dreht. Das sind einmal die Bosniaken, dann die Serben und die Kroaten, die tatsächlich die ganze Zeit in einer Art Clinch miteinander sind. Das hängt auch damit zusammen, dass das Land praktisch ununterbrochen von Parteien regiert wird, die eben diese nationalistischen, nationalen Vorzeichen haben. Und wie gesagt, alles konzentriert sich auf diese drei Ethnien. Ein Beispiel: in Bosnien und Herzegowina sind höchste Staatsämter, zum Beispiel das Staatspräsidium auf gesamtstaatlicher Ebene, reserviert für Bosniaken, Serben und Kroaten. Sprich, wenn ich Jude in Bosnien und Herzegowina bin oder Roma oder einfach nur sage, ich fühle mich als Bürger Bosnien und Herzegowinas, weil es in meinem Pass steht, darf ich dafür nicht kandidieren. Das ist übrigens vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte noch vor 12 Jahren als diskriminierend abgeurteilt worden. Das hat sich aber nicht geändert. Also hinzu kommt auch noch, dass, wenn man es zugespitzt sagt, in Bosnien Politik in dem Sinne, wie man das idealtypisch versteht, auch gar nicht gemacht wird, so dass Probleme der Bürger angegangen werden, dass es einen Wettbewerb um beste Ideen gibt. Das zeigt sich zum Beispiel, hat sich jetzt gezeigt bei der Corona-Krise, da hat Bosnien und Herzegowina grandios versagt in der Bekämpfung der Krise. Menschen wandern ab. Es geht dem Land wirtschaftlich schlecht. Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch, die Korruption auch. Also es ist alles nicht so rosig.
Und nun hat insbesondere der serbische Teil, du hast den Namen schon mal fallen lassen, die Republik Srpska, schon länger mit einer Abspaltung geliebäugelt. Die scheinen jetzt ernst zu machen. Was genau ist passiert?
Ja, das ist tatsächlich jetzt schon seit Jahren so, dass Politiker der Republika Srpska mit einer Abspaltung heftig flirten. Also immer wieder ist die Rede davon, so als eine Art Drohung, dass es eine Volksabstimmung geben wird, um diesen Landesteil abzuspalten. Die Republika Srpska hat den 9. Januar auch als Nationalfeiertag bestimmt, obwohl es das Verfassungsgericht verboten hat. Das ist so, wenn man so will, so ein Grundrauschen in Bosnien und Herzegowina. Was sich jetzt geändert hat, ist, dass konkrete Schritte unternommen wurden in diese Richtung. Begonnen hat es Ende Oktober, da hat das Parlament der Republika Srpska in Banja Luka, das ist die informelle Hauptstadt der bosnischen Serben, eigentlich ist es Sarajevo, aber sie gehen davon aus, dass es Banja Luka ist, inkorrekterweise, bestimmt, dass die Republika Srpska eine eigene Arzneimittelagentur bekommt. Klingt jetzt erstmal banal, ist es aber nicht, denn eine Arzneimittelagentur gab es schon auf gesamtstaatlicher Ebene und die Republika Srpska hat sich da quasi rausgezogen. Das war so eine Art Testballon und jetzt am vergangenen Freitag hat das Parlament eine ganze Reihe von Schritten beschlossen, die alarmierend sind. Also hat die Regierung der Republika Srpska aufgefordert, sich praktisch aus gesamtstaatlichen Institutionen herauszuziehen, hat der Regierung 6 Monate Zeit dafür gegeben, entsprechende Gesetze zu formulieren. Und da geht es zum Beispiel um den Rückzug aus der gesamtstaatlichen Armee, aus dem gesamtstaatlichen Justizsystem, aus dem Steuersystem und vieler anderer Dinge mehr. Und besonders alarmierend wird das eben gesehen, dass möglicherweise eine eigene Armee der Republika Srpska geplant wird. Das ist noch nicht ganz klar, aber das könnte zum Beispiel auch herauskommen.
Srdjan, wenn wir über die Republika Srpska reden, dann geht es natürlich um Köpfe auch, um Menschen, die dahinter stehen. Wer ist die treibende Kraft?
Naja, es ist die Partei SNSD, die irreführenderweise Vereinigung der unabhängigen Sozialdemokraten heißt, aber eigentlich eine rechtsnationale Partei ist. Parteichef ist Milorad Dodik, das ist so der starke Mann, wenn man so will, der bosnischen Serben, der populärste und einflussreichste Politiker der bosnischen Serben. Milorad Dodik hat sich in den letzten 15 Jahren gewandelt von jemandem, der angetreten ist mit eher so liberalen Ideen und jetzt zu einem Ultranationalisten geworden ist, man kann es nicht anders sagen, der mit einer brutalen Rhetorik auftritt und immer wieder alles dafür tut, um den Staat Bosnien und Herzegowina quasi die Legitimität abzusprechen. Dazu gehört zum Beispiel, dass er öffentlich sagt, wenn die bosnisch-herzegowinische Fußballnationalmannschaft spielt, dann ist er nicht für die, sondern viel lieber für Serbien und so Sachen. Und man muss sich vorstellen, Milorad Dodik ist im Moment Mitglied des dreiköpfigen Staatspräsidiums des bosnisch-herzegowinischen Gesamtstaates. Das heißt, er bekommt Geld von dem Staat, den er eigentlich ablehnt.
Warum gerade jetzt? Du hast gesagt, im Prinzip liebäugelt der serbische Teil schon seit Jahren damit. Warum jetzt diese Eskalation in diesem Moment?
Ja, als so eine Art Zäsur bzw. Zuspitzung kann man die letzte Amtshandlung des hohen Repräsentanten Valentin Inzko sehen, eines Österreichers. Bosnien und Herzegowina hat an der Staatsspitze einen von der internationalen Gemeinschaft eingesetzten hohen Repräsentanten mit sehr vielen Befugnissen. Und Valentin Inzko, seine Amtszeit endete zum 1. August diesen Jahres, hat ein Gesetz erlassen oder eine Gesetzesnovelle entlassen, das darf der hohe Repräsentant, und hat die Leugnung von Völkermorden unter Strafe gestellt, ganz generell, aber auch insbesondere den Völkermord von Srebrenica. Dazu muss man wissen, dass es in der Republika Srpska quasi zur Staatsräson gehört, kann man so sagen, den Völkermord in Srebrenica zu relativieren, zu negieren oder eben als Fake News abzutun. Das ist eben seit August verboten und das hat die bosnischen Serben, um es jetzt vorsichtig auszudrücken, sehr erzürnt. Sie haben dann angekündigt, sich aus den gesamtstaatlichen Institutionen rauszuziehen, da nicht mehr mitzumachen. Und seitdem hat sich die Rhetorik immer weiter nach oben geschraubt und ist jetzt letzten Freitag in diesen Schritten kulminiert.
Und neuer hoher Repräsentant, das ist ja aus deutscher Sicht ganz interessant, ist mittlerweile Christian Schmidt, CSU-Politiker. Viele kennen ihn noch als Ex-Landwirtschaftsminister in der vorletzten GroKo. Du hast es schon gesagt, der hohe Repräsentant hat auf dem Papier eine große, große Machtfülle. Welche Autorität hat er denn jetzt?
Naja, die Machtfülle ist immer noch da, die ist faktisch unumstritten. Also der hohe Repräsentant kann gewählte Politiker entlassen, kann Gesetze kippen oder Gesetze erlassen, Institutionen abschaffen und ähnliches mehr. Also eine wirklich große Machtfülle. Das Problem, das Christian Schmidt jetzt hat, ist, dass die bosnischen Serben, insbesondere Milorad Dodik, über den wir gesprochen haben, ihm jegliche Autorität abspricht, immer wieder sagt, dass Christian Schmidt zu Unrecht hoher Repräsentant ist, dass er insbesondere den Serben nichts zu sagen habe und so weiter und so fort. Das bedeutet, Christian Schmidt hat es im Moment quasi mit einem Landesteil zu tun, der zumindest vorgibt, keine seiner Entscheidungen umsetzen zu wollen. Also eine schwierige Situation.
Aber der hohe Repräsentant wird ja von der internationalen Gemeinschaft, von allen Staaten, die sich da engagieren, der EU, Russland beispielsweise, eingesetzt. Welche Rolle spielen die denn? Die legitimieren ihn ja im Prinzip.
Ja, das stimmt. Und da zieht die internationale Gemeinschaft alles andere als an einem Strang. Also Russland gehört auch zu denjenigen, die den hohen Repräsentanten die Legitimität quasi absprechen. Russland hat auch zusammen mit China im UN-Sicherheitsrat dagegen gestimmt, dass es so etwas wie einen hohen Repräsentanten gibt. Und es ist so etwas wie ein offenes Geheimnis, dass diese sezessionistischen Pläne von Milorad Dodik auch von Russland unterstützt werden. Also ein Beispiel, Russland war erst am 3. Dezember bei Wladimir Putin zu Gast. Man muss sich das mal vorstellen.
Der Dodik.
Also Wladimir Putin als Präsident eines Riesenlandes, das weltweit ja wirklich wichtig ist, empfängt einen Regionalfürsten, wenn man so will. Fragt man sich natürlich, warum. Es ist nichts öffentlich geworden aus diesem Gespräch, aber nur wenige Tage später, am vergangenen Freitag, kommt Dodik dann mit diesen Plänen zu einer Abspaltung. Also da kann man sich ausmalen, dass er sich da sozusagen grünes Licht in Russland geholt hat. Was könnte die Motivation Russlands sein? Das ist relativ einfach zu erklären, mit geringen Mitteln der NATO und dem sogenannten Westen auf dem Balkan das Leben schwer machen, das wird es wahrscheinlich sein. Die Botschafter der USA, Deutschlands, England, Frankreichs, Italien und der EU haben jetzt angesichts der neuen Entwicklung noch einmal erklärt, dass die Aktionen der Republika Srpska ein weiterer eskalierender Schritt seien, also haben gewarnt. Aber von konkreten Maßnahmen war jetzt noch keine Rede.
Stichwort Maßnahmen. Bundeswehr war lange und die internationale Gemeinschaft, aber eben auch vor allen Dingen die Bundeswehr war lange in Bosnien stationiert. Bis Afghanistan war das ja auch der längste Auslandseinsatz der Bundeswehr in Bosnien. Wie viele europäische Soldaten sind jetzt noch in Bosnien, beziehungsweise spielt die militärische Macht, die die internationale Gemeinschaft hat, da noch eine Rolle?
Naja, keine so große, um ehrlich zu sein. Es waren mal über 50.000 Soldaten in Bosnien und Herzegowina. Jetzt sind es 700 einer EU-Mission. Und alle Militärexperten sagen, sollte es knapp werden, könnt diese 700 Soldaten wenig ausrichten. Ja, so 5.000 bräuchte man. Das ist jetzt zum Beispiel auch eine Idee, die immer wieder im Raum steht, dass die NATO eben eine größere Zahl von Soldaten in Bosnien und Herzegowina stationiert, für den Fall des Falles. Aber das ist noch keine beschlossene Sache.
Dann kommen wir jetzt zur Gretchenfrage, Srdjan. Was passiert denn, wenn Dodik wirklich ernst macht und den serbischen Teil komplett abspaltet?
Ja, das mag man sich so richtig nicht ausmalen. Auf der einen Seite könnte das quasi die gesamte Region ins Rutschen bringen. Ich sag mal so, wenn es bei den bosnischen Serben durchgeht, mit welcher Begründung könnte man dann zum Beispiel die bosniakische Minderheit im serbischen Sandžak daran hindern, sich unabhängig zu erklären oder an Bosnien und Herzegowina anzuschließen oder die ungarische Minderheit in der Vojvodina in Serbien, also die gesamte Region könnte ins Rutschen kommen, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, man würde dann ein Signal senden, das sagen viele in Bosnien und Herzegowina, dass diejenigen, also die bosnischen Serben oder die extremen Nationalisten, der unter den bosnischen Serben, die im Bosnienkrieg einen ethnisch reinen Staat durch ethnische Säuberungen, viele Kriegsverbrechen und letztlich den Völkermord in Srebrenica durchsetzen wollten, am Ende gesiegt hätten. Und es gibt noch einen dritten Punkt, also so mit Blick auf das, was man europäische Werte nennt. Also es wäre schon ein schlimmes Signal, wenn diese ethnozentrische Identitätspolitik in Bosnien und Herzegowina dann tatsächlich siegreich wäre. Das würde praktisch allen westlichen, in Anführungszeichen, Werten widersprechen und tatsächlich auch die EU ein bisschen in Bedrängnis bringen.
Srdjan, vielen Dank.
Ja, bitte gerne.
Der zweite Nachtragshaushalt ist ein Booster für die Volkswirtschaft.
Ja, und zwar ein 60 Milliarden Euro Booster, um genau zu sein. So groß ist nämlich der Nachtragshaushalt, der heute vom Kabinett abgesegnet wird. Man reibt sich ja ein bisschen die Augen. Reden wir von dem Christian Lindner, der noch im Wahlkampf gesagt hat, mit ihm als FDP-Finanzminister wird es keine neuen Schulden geben, sondern solide Finanzen. Volker Findhammer im Hauptstadtstudio, klär uns bitte mal auf, wo kommen diese 60 Milliarden jetzt auf einmal her?
Ja, die sind noch da, denn die Kreditermächtigungen des Bundes, die beliefen sich tatsächlich auf 240 Milliarden Euro. Wir wissen alle, Corona-bedingt musste das Geld ausgegeben werden, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen, um all die auflaufenden Kosten finanzieren zu können, die im Wesentlichen mit der Corona-Pandemie einhergingen. Das hatte ja nichts mehr mit normalem Haushaltsvollzug zu tun, sondern war ein krisenbedingter Haushalt, auch schon der erste Nachtragshaushalt, der dazu auf den Weg gebracht wurde. Und von diesem Geld ist ein großer Teil bislang nicht ausgegeben worden. Selbst von den Wirtschaftshilfen ist ein Teil der Kredite, die da eigentlich für vorgesehen waren, gar nicht abgerufen worden. Und von diesen Kreditermächtigungen bleiben halt jetzt noch gut 60 Milliarden übrig, die man ziehen kann. Also das ist nur Papiergeld, was noch nicht veranschlagt ist, oder Buchungsgeld, was noch nicht mal als Kredit abgerufen wurde. Und diese Mittel werden jetzt umgewidmet. Wir haben das in der letzten Woche im Bundestag schon erlebt. Da ging es ja beispielsweise auch um die Verlängerung der Wirtschaftshilfen. Und in diesem Zusammenhang wurden auch die Kreditermächtigungen für die Wirtschaftshilfen halbiert, um sie eben umwidmen zu können. Nicht, weil da mehr so, weil da keine Hilfen mehr gebraucht werden, sondern weil nicht so viel gebraucht wurde. Und diese Kreditermächtigungen, also Blankoschecks für neue Kredite, die zieht jetzt Christian Lindner für sein neues Projekt für den Nachtragshaushalt. Und das sind dann die 60 Milliarden.
Aber Volker, wenn ich mich recht erinnere, war das damals doch schon klar, dass das eigentlich mehr Geld ist, was der damalige Finanzminister Olaf Scholz vorsorglich aufgenommen hat, als man möglicherweise wird brauchen zur Bewältigung der Corona-Krise, also zusätzlicher Handlungsspielraum. War das nicht genau das, was die FDP damals in der Opposition nicht kritisiert hat?
Ja, und da gab es auch eine Debatte, die wurde ja auch vom Bundesrechnungshof angesprochen, dass der Bundesrechnungshof vor einem Jahr gesagt hat, Gelder, die vorgesehen sind und nicht abgerufen werden, müssten eigentlich haushaltstechnisch zurückgegeben werden. Alles andere wäre möglicherweise verfassungswidrig, so die Kritik des Bundesrechnungshofs, der sich die FDP damals in Oppositionszeiten natürlich angeschlossen hat, weil es darum ging, die Bundesregierung, die alte Bundesregierung der Großen Koalition auch ein Stück weit vorzuführen, zumindest in der politischen Debatte. Aber jetzt ist Christian Lindner ja in einer anderen Rolle. Jetzt will er ja Regierung gestalten. Jetzt soll es die neue Ampelkoalition handlungsfähig sein. Und keine Regierung ist handlungsfähig ohne das nötige Geld im Portemonnaie. Und insofern geht es jetzt natürlich buchungstechnisch darum, der künftigen Koalition einen gewissen Handlungsspielraum gerade in der Klimapolitik zu ermöglichen, wo sie sich ja einiges auf die Fahnen geschrieben hat.
Und trotzdem ist es und bleibt es ja eine 180-Grad-Wende. Wie begründet Christian Lindner das?
Naja, im Wesentlichen tatsächlich mit den Ausgaben für die Klimapolitik, denn dieser zweite Nachtragshaushalt soll ganz dem Energie- und Klimafonds zugeführt werden. Und da sagt Christian Lindner, da gibt es ja in der Zwischenzeit auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die Politik insgesamt mehr für die Klimapolitik tun soll und das nicht auf künftige Generationen verschieben soll. Und das nutzt Christian Lindner tatsächlich auch als Hilfsargument für die Umschichtungen im Bundeshaushalt, die jetzt vorgesehen sind. Da habe es eine ganze Menge an Investitionen in diesem Bereich bislang auch pandemiebedingt nicht gegeben und deshalb müsse man diese Mittel vorrätig halten und auch da gezielt investieren. Was dann am Ende bei rauskommt, das werden wir wirklich erst in anderthalb bis zwei Jahren beschreiben können, denn es geht ja um den Haushalt für das kommende Jahr und insofern wird man jetzt später mal ganz genau sehen müssen, für welche Zwecke diese Mittel tatsächlich eingesetzt werden. Aber das Grundprinzip bleibt natürlich für die neue Koalition, dass sie sich den nötigen Handlungsspielraum für ihre Programmatik erarbeiten will.
Was sagt eigentlich die Opposition, vor allem natürlich die CDU bzw. die Union dazu, die ja den alten Haushalt von Olaf Scholz logischerweise als Teil, als Kopf der GroKo damals mitgetragen hatte?
Ja, da hält sich die Kritik tatsächlich noch in Grenzen. Schattenhaushalte seien ein Grund zur Sorge, hat jetzt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erklärt, der ja im Moment der einzige Oppositionspolitiker aus Unionsreihen zu sein scheint, den man wirklich laut und deutlich vernimmt. Und der hat natürlich auch die Ampelkoalition aufgefordert, die Stabilität oder die bislang solide deutsche Finanzpolitik nicht aufzugeben. Man wird das jetzt sehen in der Bundestagsdebatte am kommenden Donnerstag, ist dann die erste Lesung über diesen Nachtragshaushalt, welche Argumente die Union da jetzt ins Feld führt. Auf der anderen Seite ist formal erstmal nichts dafür zu sagen, wenn diese Mittel tatsächlich zweckgebunden in die energie- und klimapolitischen Investitionen gehen sollen. Es sollen ja keine konsumtiven Ausgaben sein, das hat Christian Lindner heute auch nochmal betont. Also Ausgaben, die für einfache finanzpolitische Spielräume der Bundesregierung, egal auf welchen Feldern genutzt werden, sondern wirklich ganz gezielt energie- und klimapolitische durch den entsprechenden Fonds. Und da wird es natürlich Kritik kann daran geben, aber ob das dann eine grundsätzliche Kritik dahingehen wird nach dem Motto, das ist alles verfassungsrechtlich nicht haltbar, was ihr hier die Wege leitet, das würde ich dann doch mal bezweifeln.
Jetzt hat man aber schon doch den einen oder anderen Kommentar gehört, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, der Verfassungswidrigkeit. Wird das am Ende vor Gericht landen?
Naja, ich wäre da ein wenig skeptisch. Die Situation hat sich insoweit auch ein Stück weit geändert, dass wir ja in der Zwischenzeit auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben zu den klimapolitischen Aufgaben einer Bundesregierung, dass da in der Hinsicht auch aus dem Punkt der Generationengerechtigkeit heraus mehr passieren müsse. Und darauf beruft sich ja Christian Lindner explizit. Und das andere war die Kritik des Bundesrechnungshofes, der gesagt hat, wenn ihr hier Haushaltsmittel für einen einen Corona-bedingten Rettungsplan der Wirtschaft veranschlagt, die nicht ausgegeben werden, überhaupt nicht in Anspruch genommen werden, dann müssen die eigentlich zurückgeführt werden, damit die Haushaltsaufblähung nicht so groß ist, in der langen Frist gesehen. Und ich glaube, dass Christian Lindner und die Ampelkoalition dieses Argument wird entkräften können, weil man hier ganz klar im Papier auch festgehalten hat, das sind jetzt zweckgebundene Mittel für das konkrete Projekt des Energie- und Klimafonds der Bundesregierung.
Volker, nochmal eine grundsätzliche Sache. Ist jetzt mein Eindruck, du hast natürlich einen viel größeren, längeren Erfahrungshorizont in diesen Fragen, aber die Häutung der FDP und im Prinzip auch der Grünen, Stichwort wertegeleitete Außenpolitik, von einer Oppositionspartei mit unumstößlichen Haltungen, Grundsätzen hin zu Regierungspragmatikern, vollzieht sich bisher doch erstaunlich schnell, oder?
Ja, natürlich. Und ich glaube, da kommen Sie auch gar nicht daran vorbei, weil jetzt geht es darum zu gestalten, nicht mehr nur zu kritisieren, sondern zu gestalten. Und da ist es nun mal faktisch so, dass die Spielräume jetzt gerade in der Finanzpolitik, um bei diesem Thema zu bleiben, ganz nüchtern betrachtet sehr eng sind. Die Neuverschuldung ist ja durch die Corona-Krise extrem gestiegen in den letzten beiden Jahren. Und da politische Handlungsspielräume sich zu erwirtschaften durch finanzpolitische Umschichtungen im Haushalt, wie das jetzt geschieht, ist ja jetzt auch kein leichtes Spiel und auf der anderen Seite auch notwendig, weil sonst steht so eine neue Koalition auch gleich mit dem Rücken zur Wand da und kann nur noch Notlagen verwalten und nichts mehr gestalten. Und das wäre ja politisch bitter für eine Koalition, die sich eigentlich den Energie- und Klimawandel auf die Fahnen geschrieben hat.
Und dann findet jetzt vor diesem Hintergrund die Reise statt von Christian Lindner zu seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire. Deswegen interessant, weil in Frankreich ja durchaus die Sorge herrschte, mit einem Finanzminister Lindner könnte Deutschland in Zukunft einen ziemlich unnachgiebigen Kurs gegenüber den Südländern fahren. Ist diese Sorge im Anbetracht dessen, was du mir jetzt gerade erzählt hast, auch eher unbegründet?
Nein, ich glaube, die Sorge muss man noch ernst nehmen, weil es macht tatsächlich einen Unterschied, für was diese Finanzmittel oder für was diese Kredite ausgegeben werden. Wenn die Bundesregierung jetzt hier zu dem Schritt kommt, dass es tatsächlich in den investiven Bereich gehen soll und nicht in konsumtive Ausgaben, dann unterscheidet sich das vielleicht deutlich von der Vorgehensweise in Frankreich oder auch in Italien, wo ja viel mehr konsumtive Ausgaben über die Corona-Hilfen finanziert wurden. wurden. Und ich glaube, dieser Grundsatzkonflikt, den wird ein Christian Lindner auch in Zukunft noch austragen, sofern es ihm selbst gelingt, hier bei den investiven Ausgaben zu bleiben, weil die bedeuten ja in der langen Frist, dass es auch Potenzial wieder für mehr Wachstum und Wirtschaftserholung gibt. Und nur so kann man ja quasi der Krise entkommen und nicht durch neue Kredite, durch die konsumtive Ausgaben in welcher Art auch immer bedient werden.
Konsumtiv nur in diesem Zusammenhang, das wäre alles, was beispielsweise mit dem Sozialstaat zusammenhängt.
Das beispielsweise, ja.
Alles klar, haben wir das geklärt? Volker, vielen Dank.
Gerne dafür.
Und das war's für heute. Spannende Zeiten gerade, beileibe nicht nur in Deutschland. Der Tag @deutschlandfunk.de. Schreiben Sie uns gerne. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.